Grüß den Gruft. München, 28.07.1978, 8 Uhr. Sabine Berlach stand vor ihrer Wohnungstüre im zweiten Stock des Münchner Mehrfamilienhauses und sah aus dem großen Stiegenhausfenster auf die Parkanlage des gegenüberliegenden Wohnhauses. Es war ein sonniger Morgen Ende Juli und ein warmer Föhnwind wehte so heftig, dass die saftigen Birkenblätter wild raschelten und Vögel aufgeregt von einem Ast zum anderen flogen. Ein Eichkätzchen huschte von seinem Nest nach unten und lief flink zu einem anderen Baum. Einige Kinder spielten auf der Grünfläche. Es war eine herrliche Idylle. Das Grün der Natur tat ihr gut und ließ sie etwas durchatmen. Doch der Termin beim Auswärtigen Amt rückte immer näher und schon wieder schossen ihr Tränen in die Augen. Sabine Berlach nahm ein sauber gefaltetes Taschentuch zur Hand und schneuzte sich heftig. Dann verstaute sie den Wohnungsschlüssel in ihrer ledernen Handtasche, zog die Luft tief ein und roch den feinen Kaffeedunst, dessen Aroma aus der Nachbarwohnung herüberwehte. Die wärmende Sonne strahlte mittlerweile hell in das Stiegenhaus der Pfenninger Straße 4. Plötzlich läutete das Telefon. Sabine Berlach zuckte nervös zusammen. »Das wird er sein«, dachte sie aufgeregt. »Heinz«. Hastig ließ sie das Taschentuch in die Tasche gleiten, tastete nach den Schlüsseln und versuchte, mit zittrigen Fingern die Türe wieder aufzusperren. Zweimal war ihr vor Nervosität der Schlüssel fast aus der zierlichen Hand gefallen. Als die Türe endlich offen stand, schmiss sie ihre Jacke, Handtasche und die Sonnenbrille auf die Kommode, stürmte durch einen 2 Meter langen Korridor nach rechts ins Wohnzimmer und auf das Telefon zu, das seelenruhig auf einem Kästchen inmitten von Zeitschriften und einer Keramikdose mit Milky Way stand. »Heinz, hallo!« rief sie aufgeregt in die Muschel und hätte beinahe den Hörer fallen lassen. Doch niemand meldete sich. Sabine zog die Stirn in Falten und lauschte angestrengt. »Hallo!« rief sie ein zweites Mal mit zitteriger Stimme. Die zierliche junge Frau mit den braunen Locken bebte innerlich. »Heinz, bitte melde dich!« wimmerte sie vor sich hin. Weitere Augenblicke bangen Wartens verstrichen, doch nichts war zu hören. Schweigend sah sie auf den grünen Hörer und legte ihn langsam auf die Gabel zurück. Dann mit einem Schlag packte sie die Verzweiflung, die ihr aus den letzten Tagen schon so vertraut war. Sie war zu spät gekommen. Der Anrufer hatte bereits aufgelegt. Die Hände vor die Augen halten, setzte sie sich auf die geblümte Couch und begann heftig zu weinen. Eine Weile schluchzte sie, bis die Tränen schließlich versiegt waren. Dann saß sie reglos da, starrte auf die Eichenholzkommode und lauschte dem Ticken der Küchenuhr und den leisen Geräuschen, die von der Straße heraufdrangen. »Franzi«, wimmerte sie wie immer wieder vor sich hin. Langsam stand sie auf und ging ins Kinderzimmer. Sie blieb an der Türe stehen und versuchte, das ganze Zimmer in sich aufzusaugen. Einige Stofftiere sammelten sich um das kleine Bett mit der Biene-Meier-Bettwäsche. An den Wänden hingen Tapeten mit Meinzelmännchen. Gegenüber stand der Schreibtisch, an dem Franzi immer ihre Hausaufgaben gemacht hatte. Sabine nahm die Füllfeder vom Tisch und sah sie nachdenklich an. Dann legte sie sie vorsichtig wieder zurück, schlenderte zum Bett, nahm einen Teddy und drückte ihn fest an sich. Es schnürte ihr beinahe die Luft ab. Doch sie sog den Geruch des Teddys tief ein, der sie so sehr an Franzi erinnerte. Sie wollte die Zeit zurückdrehen, Franzi wieder in den Armen halten, doch sie hatte seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Sie waren wie vom Erdboden verschwunden. Plötzlich klingelte das Telefon erneut. Sabine ließ das Stofftier aufs Bett fallen und rannte ins Wohnzimmer auf das Telefon zu. »Heinz«, rief sie tränenerstickt in den Hörer. »Nein, ich bin es, Michael«. Sabine wischte die Tränen beiseite. »Oh, Michael, ich dachte, es sei Heinz.« »Schatz, beruhige dich, du musst jetzt stark sein. Das Auswärtige Amt wird uns sicher helfen. Sabine, was ich dir eigentlich sagen wollte, vergiss deinen Pass nicht. Ich bin schon am Bahnhof und rufe von der Telefonzelle an.« »Oh ja, danke«, schniffte Sabine in den Apparat. »Den hätte ich fast vergessen. Ich wollte gerade losgehen. Ich nehme den Bus. Danke, Michael. Bis gleich.« Sabine legte auf, schneuzte sich in ein neues Taschentuch, dann suchte sie ihren Pass hektisch in ihrer Schlafzimmerkommode. Schnell wählte sie noch Marianne Kinds Nummer. »Hallo Marianne«, rief sie aufgeregt. Marianne war ihre Freundin aus Kindertagen. Sie waren zusammen aufgewachsen und wie es das Schicksal wollte, hatte auch sie eine Fernfahrer zum Mann genommen. Manfred, ihr Mann, war gerade im Irak unterwegs.
Hi Bindchen, was ist los?
Marianne, ich wollte nur nachfragen, ob du etwas von Manfred gehört hast.
Nee, leider konnte er Heinz nicht erreichen. Aber Manfred versucht es weiter und wenn ich etwas weiß, dann melde ich mich sofort bei dir.
Ach, sagte Sabine enttäuscht. Nun, ich wollte nur nachfragen, weil wir jetzt zum Auswärtigen Amt nach Berlin fahren.
Michael meint, dass die uns helfen müssen.
Das ist eine gute Idee, da wünsche ich euch viel Glück. Du musst mich morgen anrufen und mir alles erzählen. Ich halte dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen.
Sabine dankte ihrer Freundin und legte enttäuscht auf. Mariannes Mann Manfred hatte versucht, Heinz mehrere Male anzufunken, aber er meldete sich nicht. Etwas musste geschehen sein. Auch Marianne und Manfred, die über Funk in Kontakt standen, waren dieser Meinung. Kurz vor dem Verlassen der Wohnung blickte Sabine schnell noch in das Kinderzimmer von Franzi. Schmerzliche Erinnerungen bohrten sich in ihr Herz. Tränen schossen ihr in die Augen und kullerten in Bächen über ihr Gesicht. Schnell ging sie durch die Essküche in das Badezimmer und blickte in den Spiegel. Was sie sah, war eine Frau mit dunklen Tränensäcken. Sie hatte diese zuvor mit Make-up kaschiert. Doch nun war die Wimperntusche zerronnen und hinterließ dunkle Spuren auf ihren Wangen. Das Gesicht wirkte eingefallen, aber unter diesen Umständen. Doch gerade heute wollte sie seriös wirken, damit sie die Beamten auch ernst nehmen würden. Gefühle waren nun Nebensache. Michael hatte recht, sie musste heute stark sein. Sabine richtete ihr Make-up erneut und strich sorgfältig ihre weiße Spitzenbluse zurecht. Ihr knielanger Raulederrock war etwas zerknittert, aber der würde sich schon wieder legen. Sie strich kurz drüber und sah auf ihre dunkelroten Fingernägel. Schnell ging sie zur Garderobe, schlüpfte in Slippers, setzte ihre große Sonnenbrille auf, nahm die Tasche zur Hand, hängte ihre Raulederjacke über ihren Arm und eilte aus der Wohnung. Zum zweiten Mal schloss sie sorgfältig ab, spurtete hastig die Stiegen hinunter und lief zur Bushaltestelle. Der Bahnhof war mit dem Bus in einer Viertelstunde erreichbar. Ihre braunen Locken flatterten wild im warmen Föhnwind, der seit der Früh wehte. Es war heute viel zu heiß für eine 6-stündige Zugfahrt nach Berlin, aber sie mussten zum Auswärtigen Amt. Hoffentlich konnten sie ihnen helfen. Endlich kam der Bus. Sabine stieg ein. Zitternd steckte sie die Buskarte in das Kontrollkästchen. Eine alte Frau musterte sie verwundert, als ihre schmale Hand, in der sie die Fahrkarte hielt, zitterte. Sabine ignorierte die Seniorin und blickte um sich. Sie hatte ihre große Sonnenbrille aufbehalten. Ein Sitzplatz am Fenster gegenüber der neugierigen Frau war noch frei. Als sie nervös aus dem Fenster auf die im Wind wehende Baumallee sah, dachte sie die ganze Zeit nur an Franzi. Am 16. Juli, vor genau 12 Tagen, waren Heinz Berlach, ihr Ex-Mann, mit Franzi, ihrer 10-jährigen Tochter, von ihrer Wohnung in der Pfenninger Straße weggefahren. Der große LKW mit der Aufschrift der Firma Viertaler stand in der schmalen Einfahrt vor dem Haus, sodass sämtliche Passanten, die vorbeigingen, staunten. Der 16. Juli war ein sonniger Morgen. Franzi sah so hübsch aus in ihrem grünen T-Shirt und dem weißen kurzen Rock. Sie war so aufgeregt, dass ihre blauen Augen vor Vergnügen blitzten. Ihre blonden langen Haare hatte Sabine zu einem dicken Zopf geflochten. In ihren Armen hielt sie ihren Lieblingsteddy ganz fest. Stolz streckte Franzi ihr den Kopf entgegen und grinste sie an, sodass Sabine ihre Zahnspange sehen konnte, die am Oberkiefer klebte. »Pass bloß auf deine Zahnspange auf, Franzi«,
waren die letzten Worte, die sie besorgt an ihre 10-jährige Tochter gerichtet hatte. Die Zahnspange war extrem kostspielig und bei ihrem Gehalt, sie arbeitete halbtags beim Friseur Haderstedt, musste sie jeden Pfennig umdrehen. Dann umarmten sie sich innig. Auch Franzi kullerten Tränen über die Wangen. Nun würde sie ihr kleines Mädchen für längere Zeit nicht sehen. Sie waren noch nie voneinander getrennt gewesen. Neben ihnen stand Heinz und blickte wie ein Riese zu ihnen herab. Er war braun gebräunt und seine blonden Stirnfransen hingen knapp über seinen strahlend blauen Augen. Er sah wie immer sehr gut aus. Ein Lausbub, wie man in München sagte. Ein Weiberheld. Aber sie liebte ihn immer noch. Heinz hatte genau ihrer Idealvorstellung von einem Mann entsprochen, bis auf eine Eigenart. Er wollte immer, dass sie bei Franzi zu Hause blieb.
Aber wie alle Fernfahrer bezog Heinz kein besonders üppiges Gehalt, also ging auch sie halbtags arbeiten, um sich solchen Luxus wie zum Beispiel eine Zahnspange für Franzi leisten zu können. Heinz lächelte sie mit dem verführerischsten Grinsen an, bei dem ihr immer noch die Knie weich wurden. Er drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Sie begleitete die beiden noch hinab, half Franzi den Koffer zu verstauen und drückte sie noch mal ganz fest. Dann kletterte ihr Mädchen mit ihrem Teddy im Arm in den Brummi. Heinz saß schon in der Fahrerkabine. Er winkte ihr noch zum Abschied und rief: »Mach dir keine Sorgen, ich passe gut auf Franzi auf.« Er startete den LKW. Franzi winkte wild. Der Brummi rollte langsam aus der engen Gasse hinaus, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte. Sabine seufzte bei dieser Erinnerung. Wieso hatte sie nachgegeben? Warum konnte sie Heinz bitte nicht ablehnen? Dann wäre Franzi noch hier. Aber er war eben stärker als sie. Sie konnte ihm auch früher schwer eine Bitte ausschlagen. Eines Tages bat er sie darum, Franzi auf seiner Reise nach Saudi-Arabien mitnehmen zu dürfen. Franzi hätte gerade Sommerferien und es wäre ein Abenteuer für sie, meinte Heinz. Außerdem wäre sie, Sabine, schuld, dass er Franzi so wenig sah, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Das alles warf er ihr vor. Und natürlich war ihm Michael Lösch, ihr neuer Lebensgefährte, ein Dorn im Auge. Er wohnte bei ihr, in der Mietwohnung, die Heinz für sie ausgesucht hatte. Heinz fühlte sich in seiner Eitelkeit verletzt, was sie ihm nicht verübeln konnte. Sie hatte ein schlechtes Gewissen und Heinz wollte einfach mehr Zeit mit Franzi verbringen. Schließlich war er ihr Vater und hatte ein Recht, sie bei sich zu haben. Als sie die Forderung das erste Mal hörte, dachte sie an einen Scherz und lachte von Herzen. Doch als sie nach einer Weile in Heinz Gesicht blickte, erkannte sie, wie ernst es ihm war. Sie verlor daraufhin die Beherrschung. Sie zog die Stirn in Falten und blickte Heinz böse an. »Nein, auf keinen Fall, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist viel zu gefährlich. Du kannst doch nicht ein 10-jähriges Kind in einem LKW nach Saudi-Arabien mitnehmen. Wo willst du dort schlafen? Was ist, wenn Franzi krank wird? Es gibt keine guten Ärzte wie in Europa.« Sabine regte sich so sehr auf, dass ihr ganz übel wurde. Franzi, die alles mitbekommen hatte, stampfte mit dem Fuß auf den Boden. »Ich will aber mit, Mama«, rief sie aus Leibeskräften. Und als sich Sabine wieder beruhigt hatte, argumentierte Heinz so, dass sie noch mehr Schuldgefühle bekam. Dann erzählte ihr noch von den Hotels, die er schon für die ganze Reise ausgesucht hatte, zeigte ihr die Reiseroute und überzeugte sie, dass er auf sein kleines Mädchen immer aufpassen würde. Und er hatte seit ihrer Geburt immer gut auf sie geachtet. Das musste sie sich eingestehen. All ihre Argumente führten letztendlich dazu, dass sie schließlich keine Gegenargumente mehr fand, die gegen diese Reise sprachen. Nach mehreren Tagen heftiger Diskussionen und dem andauernden Betteln von Franzi sagte sie schließlich streng: »Also gut, aber Heinz, du meldest dich jeden Tag.« Abgemacht. Die ersten 7 Tage, die sie von Deutschland aus über Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die Türkei, Syrien und über den Irak nach Saudi-Arabien gefahren waren, rief er jeden Tag verlässlich an und erzählte ihr von ihren Abenteuern. Und sie hörte Franzis aufgeregte Stimme aus dem Telefon, die begeistert von der Reise, von den Menschen und allen Abenteuern berichtete. Dann kamen sie am 23. Juli nach Saudi-Arabien und das letzte Ziel war, noch die Wüste zu durchqueren. Aber es gab Hotels dort und Telefone, hat ihr Heinz versichert. Und er versprach, sich von den Hotels zu melden. Und nun waren es schon 5 Tage, an denen er sich nicht gemeldet hatte. Sabine schluchzte erneut und schneuzte sich heftig. Wieder gaffte sie die alte Frau fragend an. Sabine versuchte, ihr neugieriges Gegenüber zu ignorieren, indem sie wieder aus dem Fenster blickte. Sie liebte ihre Heimatstadt München. Wenn sie nicht solchen Kummer mit Franzi gehabt hätte, dann hätte sie die Busfahrt nun in vollen Zügen genossen. Aber in ihrem Inneren fühlte sie nur eine dunkle Leere, die sie zu erdrücken drohte. Langsam beschleunigte der Bus wieder. Sie fuhren an einigen Wohnhäusern vorbei, die von einer Baumallee abgelöst wurde. Der Bus hielt wenige Minuten später an einer Haltestelle, an der die Isar vorbeifloss. Ein Schlauchboot schaukelte in dem ruhigen Fluss, während Schwäne ihre langen Hälse unter Wasser steckten. Einige Menschen spazierten mit ihren Hunden an den Böschungen und Kiesbänken des Flusses entlang. Sabine konnte die warme Sommerluft riechen, die von der Eingangstüre hereinwehte. Sie beobachtete einige Fischer, die an den Ufern standen und auf einen Fang warteten. Vorbeifahrende Radfahrer klingelten laut, um die Passanten auf sich aufmerksam zu machen. Es war ein wunderschöner Tag, doch sie konnte sich heute nicht daran erfreuen. Langsam kehrte sie zu ihren Gedanken zurück. Heinz und Franzi waren gerade im Begriff, die Wüste Nefut in Saudi-Arabien zu durchqueren. Um nach Riad zu gelangen, gab es nur diesen einen Weg, sagte ihr Heinz zuletzt noch am Telefon. Für Franzi würde es ein riesiges Abenteuer werden und auch für ihn war es das erste Mal, dass er eine Wüste durchqueren musste. Das passte einfach nicht zu ihm, dass er sich nicht meldete, dass es auf der ganzen Strecke kein Telefon geben sollte, das erschien ihr unwahrscheinlich. Sie machte sich solche Sorgen und gleichzeitig Vorwürfe. Tränen kullerten erneut über ihre Wangen. Schnell holte sie ein neues Taschentuch aus ihrer Tasche und wischte das nass vorsichtig unter ihre Sonnenbrille hinweg, um ihr sorgfältig aufgetragenes Make-up nicht zu zerstören. Der Bus war bereits weitergefahren. Sabine sah traurig und mit Tränen in den Augen auf die in Ockertönen gehaltene Häuserfront, die mittlerweile von der Morgensonne angestrahlt wurde. In all den Jahren hatte sie Franzi mehr oder weniger alleine aufgezogen. Franzi war ein sehr neugieriges Kind und intelligent. Sie war sehr einfühlsam, konnte zwischenmenschliche Spannungen gut spüren und richtete sich darauf ein. Aber sie konnte auch sehr stur sein. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, erreichte sie es auch. Heinz war immer im Ausland unterwegs. Sie beneidete ihn dafür, dass er so viel von der Welt sah. Am liebsten wäre sie mitgefahren, aber sie musste sich um Franzi kümmern, um ihre kleine, süße Tochter. Und es erfüllte sie mit Freude und Liebe. Außerdem waren da noch ihre Mutter und ihre Großmutter, die sie unterstützten und Franzi bei sich aufnahmen, wenn sie arbeiten ging. Ihr Vater, Rudolf Mierkatz, war schon früh an Krebs gestorben. Er war in seinen jungen Jahren Universitätsprofessor. Mit seinen weißen Augen, der Nickelbrille auf seiner aristokratischen Hackennase und seinen seitlich graumelierten Haaren lächelte er sie immer liebevoll an, wenn ihre Mutter sie rückte, weil sie etwas angestellt hatte. Er war um einiges älter als Annette Mierkatz. Er wollte immer, dass Sabine ihr Studium der Rechtswissenschaften beenden würde. Aber sie hatte Franzi sehr früh bekommen und hatte es abgebrochen. Der Krebs kam ohne Vorwarnung und breitete sich sehr schnell im Körper ihres Vaters aus. Sabine zerriss es das Herz, als ihre Mutter vorhersagte, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben würde. Sie war erst 21 Jahre alt. Auch sie konnte es fühlen. Doch ihr Vater war eine Frohnatur. Er glaubte an ein langes Leben. Erst ein paar Tage danach attestierten die Ärzte, dass es zu spät für ihn war. Es war das schlimmste Ergebnis in ihrem ganzen Leben. Seinen Verfall mit anzusehen ließ sie altern. Er hatte zum Ende seiner Krankheit nur noch 40 Kilo. Sein zu Lebzeiten volles Haar wurde von einer Glatze abgelöst. Die Nägel waren brüchig, sein Gesicht aschfahl. Seine Gesichtszüge wirkten leblos und seine Wangenknochen kamen noch extremer zum Vorschein. Sie hatte jeden Tag stundenlang um ihren Vater geweint. Es war eine Erlösung, als er gestorben war. Doch das Verschwinden ihrer Tochter und Heinz fühlte sich beinahe genauso schlimm an. Und Heinz, ihr Vater, hatte sie vor ihm gewarnt. Er wäre ein Streuner, ein Halodri. Und er hatte recht. Heinz liebte Frauen und seine Freiheit. Sie stritten oft. Es war jedes Mal dasselbe Thema. Sie wollte, dass er sich einen anderen Job suchte und dass er sesshaft wurde und für sie und Franzi da war. Er hätte es sicherlich weit gebracht, denn er war intelligent. Aber das wollte er nicht und sie hatte oft das Gefühl, dass er sie auf seinen Reisen mit anderen Frauen betrog. Heinz war ein Sturkopf. Es war immer schwer, mit ihm normal zu reden. Als sie so an früher dachte, erinnerte sie sich an viele Situationen, in denen er ein Gespräch einfach beendet hatte, indem er die Wohnung verließ. Er war in gewisser Weise ein kleines Kind. Er konnte so stur sein und hatte einen unheimlichen Dickschädel. Aber man konnte sich immer auf ihn verlassen. Doch egal, sie hätte auf Michael und ihre Mutter hören sollen, die ihr abrieten, Franzi nach Saudi-Arabien mitfahren zu lassen. Dann wäre all das nicht geschehen. Aber sie wollte einfach nicht hören und sie hatte noch nie etwas Negatives in ihrem Leben erlebt. Plötzlich riss eine Frauenstimme sie aus ihren trübsinnigen Gedanken. Haltestelle Hauptbahnhof. Den Rest hörte Sabine nicht mehr. Sie war von ihrem Sitz aufgesprungen, hatte ihre Tasche umgehängt und stellte sich zur Türe. Seufzend stieg sie kurz darauf bei der Haltestelle aus und marschierte Richtung Bahngleise. Michael erwartete sie bereits. als sie kurz vor 9 Uhr auf dem Bahnsteig eintraf. Sie war so aufgeregt, dass sie vergaß, eine Fahrkarte zu kaufen, doch Michael hatte bereits eine Karte für sie organisiert. Als sie endlich neben ihm im Abteil saß, zitterte sie vor Aufregung. »Ist schon gut, du musst dich jetzt entspannen. Atme tief aus und ein.« Liebevoll streichelte ihr Michael über den Rücken. »Er war ein Schatz«, dachte Sabine. »Er war ganz anders als Heinz, kleiner und muskulöser. Seine brünetten Haare waren immer gepflegt und kurz geschnitten.« Sabine sah zu Michael hinüber. Sie liebte ihn. Aber im Moment strahlte eine stoische Ruhe aus, die sie ärgerte. Ihn konnte wirklich nichts erschüttern. Er war ein Siegertyp, ein kräftiger, muskulöser Mann, dessen gleichmütiger Gesichtsausdruck seinen Perfektionsdrang kaum ahnen ließ. Seine blaugrauen Augen, die sein aus langer Erfahrung beim Militär gewonnenes Selbstvertrauen widerspiegelten, blickten ruhig zu ihr hinüber. Er schien sich keine Sorgen zu machen, dachte Sabine aufgeregt, während sie nur noch ein Häufchen Elend war. Heinz hätte da anders reagiert. Er wäre in Sorge gewesen. Er hätte sie angeschrien. Er hätte ihr vorgeworfen, dass sie Franzi hat gehen lassen. Vielleicht war es Michael egal, weil es nicht sein eigenes Kind war. Michael, der ihre Gedanken zu lesen schien, lachte verständnisvoll. »Ich mache mir doch auch Sorgen, Biene.« Sabine nickte. Etwas ungläubig runzelte sie die Stirn. Michael Lösch trat genau in ihr Leben, als die Beziehung zu Heinz sich seinem Ende näherte. Heinz war 2 Wochen in Italien und in diesen Wochen lernte sie Michael besser kennen. Er tat ihr gut, weil er immer für sie und Franzi da war. Sabine kehrte abrupt in die Gegenwart zurück, als ein Mann in geriertem Anzug, der gegenüber von ihnen saß, sie intensiv musterte. »Was haben denn die Leute? Warum sehen mich heute alle so seltsam an?« Sabine wandte genervt den Blick von dem starrenden Mann ab und blickte aus dem Fenster. Der Zug rüttelte heftig und Sabine fühlte sich wie in Trance. Die Augen wurden immer schwerer. Michael sah zu ihr. Sabine war eingeschlafen. Ihre langen Wimpern und die dunklen, lockigen Haare umrahmten ein sehr schmales Gesicht, das mit den vollen Lippen und der schmalen Stupsnase perfekt schien. Sie war eine der adrettesten Frauen, die er je gesehen hatte. Aber sie konnte auch sehr heißblütig sein. Ihre Leidenschaft und ihre heißblütige Art hatte sie wahrscheinlich von ihren italienischen Vorfahren. Auch ihre Erscheinung wirkte italienisch und das alles liebte er an ihr. Sein Herz schlug noch immer Purzelbäume, wenn er sie verstohlen von der Seite betrachtete. Er war froh, dass er sie kennengelernt hatte. Ihre Pasta Siciliana war fantastisch. Es war ein Geheimrezept ihrer italienischen Vorfahren und auch die anderen italienischen Speisen verschlugen ihm jedes Mal die Sprache. Und Franzi, der süße kleine Schatz, sie war ihm ebenso lieb, als wäre sie seine eigene Tochter. Michael zog die Stirn in Falten und seufzte kurz. Dann deckte er Sabine lächelnd mit seinem Trachtenblazer zu, obwohl es warm war.